Willkommen bei unserem Podcast Ohren für Senioren.
Wir sind Almut
und Tinke.
In jeder Folge hören wir einem Menschen zu, der auf ein eigenes, langes Leben zurückblickt. Wir möchten zeigen, dass Heimbewohner durchaus noch viel zu sagen haben und dass es sich lohnt, ihnen zuzuhören.
Denn jede Stimme zählt und jedes Leben hat etwas zu erzählen.
In dieser Folge des Podcasts Ohren für Senioren habe ich mir gegenüber Frau Pietrock in ihrem gelben Sessel sitzen. Wir beide konnten schon ein, zwei Mal miteinander sprechen. Ja. Und ich habe Frau Pietrock kennengelernt als eine sehr agile, schlanke 91-Jährige, die noch am Fluss sitzt und liest und immerzu rausgeht, wenn es möglich ist. Und ich wollte Sie bitten, ob Sie uns etwas über sich erzählen können.
Also wir Kinder sind nördlich von Königsberg, aber nicht Litauen und diese Länder, nicht Deutschland war das. Da sind wir Kinder geboren und mein Bruder war der Dritte, der Letzte, der geboren wurde. Der ist in Masuren geboren, zwischen Treubich und Goldab in Lüb. Ich bin geboren 35 und das war eine Dorfschule. Nicht? Da kamen wir aus allen Dörfern so zusammen, die Kinder. Unsere Ecke war, finde ich, ein reiches Land, Großbauerndorf. Aber die armen Leute da, die hatten es nicht so gut. So, die Häuser waren so aufgeteilt in vier Wohnungen, nur eine Wand dazwischen, weiter war es nicht, wie man das jetzt macht. Und haben dann da auch teilweise auf der Erde geschlafen. Oh. Oder ja, das war ärmlich, das hatten wir natürlich nicht. Damals zählte ja der Lehrer auch noch was. Die ersten Bilder, die ich noch habe, dass meine Schwester gerade geboren in Ostpreußen, da auf der ersten Lehrerstelle, das ist ja alles Torflandschaft da oben. Das ganze Samland und dann nach Litauen rüber und so. Das war ja alles Moorboden und mit Hirschen und Elchen und sowas. Und da diese Holzhäuser. Und da waren wohl die Leute sehr gläubig, auch Katholiken. Ich glaube nur Katholiken. Und wir waren ja immer eigentlich waren normale Christen. Keine Katholiken. Ich bin auch getauft und Konfirmation, das haben wir gehabt. Nachher war ja in Masuren und da hatten wir ja gar keine Kirche im Dorf. Ich weiß, mein Bruder wurde getauft, da kam der Pastor aus der Stadt. Das waren ungefähr 25 Kilometer hier rein. Und dann wurde mein Bruder zu Hause getauft, als er klein war.
Ja,
das war ja nichts, das war früher so. Da keine Kirche. Wir hatten in unserem Dorf, das Einzige war ein Schmied, der da existierte. Es gab keinen Arzt, es gab nichts, keinen. Also wenn sie da mit den Zähnen oder krank waren oder so. Meine Mutter ist auch zur Entbindung nach Treubich gefahren. Das waren auch 25 bestimmt Kilometer, war eine ganze Woche da in der Klinik. Und dann kamen sie nachher, mein Vater war 39 weggekommen schon.
In den Krieg?
Da kamen sie mit dem Kleinen auf dem Arm querfeldein bei uns zu Hause. Ja,
zu Fuß ist sie gegangen?
Wir hatten zwar ein Auto, hatte mein Vater gekauft, weiß gar nicht wovon, die waren ja auch jung verheiratet. Das haben sie uns aber bald weggenommen, wurde ja alles eingezogen.
Genau, das war damals so, dass es dann auch für die Wehrmacht eingezogen wurde. Und erinnern Sie sich noch an diese Zeit als Tochter des Lehrers? Das ist ja immer ein bisschen besonders, wenn man im Schulhaus wohnt und zur Lehrersfamilie gehört. Wie war da so der Alltag?
Ja, also ich werde Ihnen sagen, unser Dorf war nicht sehr groß. So viele Kinder gab es ja gar nicht. Und die Kinder, die da waren, das waren meist auch so arme Leute. Die kamen im Winter mit dicken Wollsocken ohne Schuhe.
Oh, war ja.
Wir hatten aber nicht solchen Nassschnee, wie wir hier in Mecklenburg kennengelernt haben. Wir hatten richtig harten Schnee. Da konnten sie schon drauf gehen. Und wenn man eingesackt ist, ja, sicher wird man auch nasse Socken gehabt haben, aber...
Ja, die hatten nicht mal Schuhe, die sind dann mit dicken Socken gelaufen.
Ja, und sonst mit Klumpen hießen die, so wie die Holländer oder so haben.
Holzschuhe.
Holzklumpen. Hm. Ne? Die wurden ja 1945 auch noch wieder hergestellt, als wir hier da bei Rena und Schönberg wohnten. Da kamen Flüchtlinge aus dem Süden waren die irgendwo und die haben solche Sachen gemacht, so Klumpen und Sandalen, solche Scheibe Holz und dann da ein bisschen so ein Gummizeug drüber, dass man so ein, was an den Füßen hatte, nicht ganz barfuß gehen brauchte. Das war ja alles so ärmlich, ne? Aber
in Ostpreußen war es auch so ärmlich, da, wie Sie eben beschrieben haben, mit den Kindern, die nur Socken anhatten.
Und ja, die waren auch, wissen Sie, und da waren Kinder bei, die kamen tageweise gar nicht zur Schule, wenn beim Großbauern Erntezeit war.
Ja.
Da mussten die da hingehen. Da konnte mein Vater damals auch nichts machen. Und ich erinnere mich an einen Jungen, keiner wollte mit dem was zu tun haben. Der hat sich immer, der kam jeden Tag mit nassen, wenigstens nassen Hosen.
Oh je.
Ja, vielleicht hatte er nur die eine. Die trocknet nicht, sie hatten nicht die Möglichkeit, wie heute hängen sie es hier an die Heizung, was weiß ich, und das ist es trocken. Das war alles ganz anders. Wir hatten auch die Toilette, wir mussten über den Hof gehen. Ich fand das trotzdem schön, es war alles prima für uns Kinder. Was wir nachts gemacht haben, das erinnere ich gar nicht. Wir haben wahrscheinlich im Flur, wenn man reinkam von draußen, da stand vielleicht ein Eimer.
Vielleicht
und wenn wir pullern mussten, nachts, ne? Wir Kinder hatten oben Kinderzimmer, Hanne und ich, hatten aber jeder ein eigenes Bett, ne? Und Siegfried, der Kleine, schlief im Schlafzimmer, wo meine Mutter war. Die war ja auch nur alleine immer. Im Flur kam ein Eimer und der Eimer kam raus, hinterm Stall war der Misthaufen, da kam alles und kam hin.
Und Sie hatten ja dann als Lehrerstochter auch viel zu tun mit den Kindern, ne? Sie sind einander dann wahrscheinlich auch begegnet beim Spielen, oder?
Mittags war Schluss.
Ja.
Mein Vater hatte ja praktisch von der 1. bis 8. Klasse. Ich weiß gar nicht, wie das so gewesen ist. Ich saß ja ganz vorne in der 1. Ich war ja erst, glaube ich, 4 oder so.
Und Sie saßen
ja immer mit drin.
Sie saßen schon mit drin, mit 4 Jahren.
Ja. Ich habe immer geguckt, was da gemacht wird an der Tafel und so. Und naja, ich saß da vorne drin.
Haben Sie dann auch schon lesen gelernt mit wahrscheinlich?
Ja, da war ein Gedicht, wenn man reinkam in die Klasse, stand der Bücherschrank. Da war ein, vor allem eins, mein Kind, sei treu und wahr, lass nie die Lüge deinen Mund entweihen. Denn, wenn das noch das deutsche Folge war, also so richtig so ein, das muss irgend so ein ganz doller Nazi gewesen sein, der so ein Gedicht machte überhaupt. Und das sollte ich in der Pause lernen, weil ich geschwindelt hatte in der Klasse. Ich hatte was gemacht und habe das auf andere geschoben.
Ja.
Und das war nicht in Ordnung. Und das hat mein Vater rausgekriegt. Dann musste ich in der Pause, in 5 Minuten, sollte ich dieses 5-Strophen-Gedicht lernen.
Ja.
Und dann hatte er sich seinen Stock dahingelegt.
Oh, war ja, ja.
Hat aber nicht gehauen. Ne? Dann bin ich da auf den Schulflur gegangen, alleine. Da war ich wohl 1. Klasse oder so. Hab mir das ein paar Mal durchgelesen und dann so rein. Und dann kam ich rein. Ich habe es doch aufgesagt. Und der Stock, der blieb so unberührt liegen. Also ich habe lauter solche Sachen gemacht. Ne?
Und Sie hatten ja da früh eben auch den Zugang.
Das war eben anders alles. Ne? Bis zur 8. Klasse, da war manchmal vielleicht ein Schüler in einem Schuljahr, ich weiß es nicht, war ein kleines so.
Nur ganz wenige.
Ein kleines Nazidorf.
Nazidorf.
Ja, also die Großbauern waren alle Nazis. Und mein Bruder, den hatte das auch sehr interessiert, was unser Vater für eine Einstellung hatte. Ich glaube nicht, dass er ein Nazi war. Ich glaube auch nicht, dass er ein Kommunist war. Aber irgendwas muss man ja gemacht haben. Wir hatten auch zum Beispiel keinen Strom und sowas, das kannten wir gar nicht. Und gebacken in der Küche, wenn meine Mutter Brot gebacken hat, in einem Backofen, und der war noch mit Stein ausgehauen. Also Vorsintflut.
So wie in einem Museum, wenn man in ein Freilichtmuseum geht.
Ja, und so war das schon. Also das hat mir immer sehr gut gefallen, dieses Rumtoben und dieses kleine Wäldchen, was wir hatten. Wir brauchten nur zur Tür rausgehen über den Garten, und dahinter war ein Wald. Und da oben auf den Bäumen, also da habe ich gern geturnt mit, und Vogelnester so beguckt und vielleicht auch mal ausgenommen. Ich hatte auch mal ein Krähennest. Und da hatte ich drei junge Krähen, und die habe ich mit runtergenommen. Und die muss ich ja tot gemacht haben, obwohl ich jetzt keine Fliege tot mache. Ich war in der Gartenlaube, war ja nur eine Hecke ringsum mit Tisch und Stühlen, nicht wie hier mit Herd und sowas. Und dann hatte ich ein Messer mir aus der Küche geholt. Und dann habe ich die tot gemacht, und dann guckten Soldaten rein. Wir hatten zum Schluss die letzten anderthalb Jahre ja Soldaten einquartiert im Klassenraum. Da war keine Schule. Ja, da sagten sie zu meiner Mutter, sie brauchen ja keinen Mittag heute kochen. Ihre Tochter ist schon dabei, sagt meine Mutter. Gott. Wieso denn? Ja, die macht schon Braten fertig im Garten.
Naja, das war ja auch ein bisschen grenzwertig jetzt.
Ja,
ne?
Ich habe sowas eben gemacht. Und wir Kinder sollten ja immer so artig und ordentlich sein. Was ich nun, glaube ich, gar nicht so war. Aber meine Schwester war sehr lieb und artig. Die war immer, bis jetzt.
Sie ist auch immer noch
ganz anders als ich. Man kann uns überhaupt nicht vergleichen. Wir sind wie Feuer und Wasser. Aber wenn wir sie ärgern konnten, mein Bruder und ich, haben wir sie geärgert. Das hat uns Freude gemacht. Das war ja eigentlich gemein, ne?
Typisch.
So ist das, ne?
Mit Kindern.
Hatten wir solchen Zaun um unser ganzes Grundstück, so einen Stachelzaun. Und war auch mit Eisen so ein bisschen gemacht. Und das war im Winter, wenn es kalt war und man kam mit nassen Handschuhen oder na, ohne, wir ging ja meist ohne. Dann habe ich ihr gesagt, weißt du, du musst da mal lange mit der Zunge rangehen. Das ist schön, das wird dir gefallen. Und sie hat dann auch auf mich gehört, nicht? Und dann hat sie gebrüllt, Gott weiß wie. Sie hat es aber nie meiner Mutter gesagt. Sonst hätte ich vielleicht, ich meine, mein Vater war nicht da, der war Soldat. Dann hätte ich vielleicht, weiß ich nicht, was sie gemacht hätte.
Vielleicht können Sie es doch mal erklären für alle, die so starke Winter nicht kennen, was passiert, wenn man mit der Zunge...
Ja, man kann sich ja auch was abreißen oder so, ne? Aber ja, die Finger haben ja oft geblutet, ne? Also alles, was sie anfassten, wenn sie... Die Stalltür von außen hatte auch so einen Metallgriff. Und im Winter, wir hatten Frost, das war nicht so, wie wir das hier in Mecklenburg so nachher kennengelernt haben. Ne?
Ja, man fror schnell fest an diesem Material.
Ja, ja. Naja, und solche Sachen.
Und konnten Sie das mit Ihrer Schwester später nochmal klären, dass Sie vielleicht...
Kamen wir schon gut aus. Aber sie hat mir manchmal auch Tipps gegeben, gesagt, ich sollte mir doch auch mal ein Buch hinten in die Hose stecken, falls ich mal Prügel kriegen sollte. Aber ich wusste nicht, dass ich einmal von den Eltern, von meiner Mutter, das glaube ich, gab es auch gar nicht. Nein, sie hat nicht gepetzt, das hat sie nicht gemacht.
Oh, eine tolle Schwester.
Aber ist gemein, ne?
Ja.
Gemein, ja.
Schon.
Sie war so gehorsam immer zu Hause und hat gewienert und geputzt. Und ich bin immer losgelaufen. Ich habe lieber draußen Sport gemacht, auf dem Sportplatz und sowas. Das hat mir besser gefallen. Ja, das war nachher hier 45, als wir hier auf dem Land ankamen. Da habe ich zuerst gedacht, wir sind hier in Polen. Ich sagte zu meiner Mutter, die sprechen hier alle so komisch, die Leute. Wo sind wir denn überhaupt? Das war im Kreis Güstrow und Fiedgüst bei Lahlendorf. Und da haben sie uns abgesetzt erstmal. Und dann haben wir da ja auch den Einmarsch der Roten Armee erlebt. Das war natürlich auch nicht gerade schön. Wobei ich sagen muss, unsere Mutter hatte uns auch gar nicht, wie das heute ist, aufgeklärt. Wir waren ja vollkommen unaufgeklärt. Es hieß bloß immer, lasst euch nicht von den Russen allein sehen. Und wenn die nach Frauen oder Mädchen fragen, dann wisst ihr nicht. Mehr wussten wir nicht. Damals war das wohl noch ein Tabuthema bei den Eltern, ich weiß ich nicht. Wir haben das ja alles miterlebt. Und dann ist das ganze Dorf oder fast das ganze Dorf in den Wald geflüchtet, bei Fitges.
Ja.
Und das war so eine große Kuhle. So. Und da haben wir uns so Unterstände gebaut, die einzelnen Familien aus dem Dorf. Und eine Familie war im Dorf geblieben. Und die hat uns verraten und dann kamen die Russen in den Wald. Wir sahen schon über Land, übers Feld, als sie gelaufen kamen und mit Knarre und so. Da mussten wir alle raus und mussten uns ergeben. Naja, wir Kinder auch mit Händen hoch und wir haben alle haben geschlottert und so. Und dann mussten wir innerhalb von einer halben Stunde alles räumen und zurück ins Dorf. Und im Wald lagen auch viele deutsche Soldaten und Waffen, die hatten ja alle nur weggeschmissen und haben sich versteckt. Es wurde nur geschossen im Wald, ob Deutsche, ob Russen oder was, weiß ich nicht. Und dann kamen wir in unsere Wohnung und die Russen gleich bei meiner Mutter, also die Uhren weggenommen und Schmuck und sowas alles, nicht? Und dann haben sie Möbel aus der Wohnung, nicht nur aus unserer genommen. Der Dorfteich war in der Nähe, da standen dann Möbel drin, was das sollte. Und die Frauen hatten alle Angst, ja. Hm. Aber wir Kinder wissen ja nicht, warum. Wir waren überhaupt nicht aufgeklärt, gar nicht. Ich und meine Tante haben sie gleich mit rübergenommen, die wurde gleich vergewaltigt über die Straße. Und da war wohl eine leere Wohnung oder ich. Meine Schwester und ich, wir kriegten noch so große, breite Haarschleifen, damit wir jünger aussehen.
Ah, ja.
Die Frauen, die Russen waren ja auch nicht blöd, die Frauen haben sich die Haare gepudert, dass sie ein bisschen weiß oder so waren, die jungen Frauen. Nicht? Das ganze Dorf hatte ja Angst.
Hm.
Man hat ja auch tolle Sachen erzählt, aber wissen Sie, wenn man ehrlich ist, ich glaube, die Deutschen waren auch nicht anders.
Und ja. Oft sind dann eben die Schwächeren, ja, die Leidtragenden, ne?
Ne? Jedenfalls waren wir in Fitges erstmal. Dann kam ich wieder ein paar Wochen in die Schule. Das ging immer wochenweise. Von da dann, ja, meine Mutter, die hatte ja nur auch keinen Beruf weiter. Als junges Mädchen hat sie immer auf einem Gut gearbeitet, im Büro und hat Büroarbeit gemacht. Ja, und mein Vater war nicht da. Dann hat meine Mutter nachher versucht, aber mit drei Kindern nicht einfach. Sie ist auch Lehrerin geworden.
Mhm, toll.
Und hat auch ihre Weiterbildung gemacht. Ja, wir drei Kinder waren alleine. Und meine Schwester war dann nachher auch schon 13 so. Die hat den Haushalt ein bisschen versorgt. Meine Mutter war auf Schulung. In Karlow wohnten wir bei Schönberg und Rena. Die musste dann rein nach Schwerin zur Weiterbildung. Hm. 2-3 Tage. Ja, wir drei Kinder waren allein zu Hause.
Ganz allein.
Ja, meine Schwester, die war vernünftig. Da konnte meine Mutter sich immer drauf verlassen.
Hm.
Das war das. Die konnte auch nie verstehen, wann ich als junges Mädchen mal später nach Haus kam oder so. Irgendwie komisch.
Sie war sehr erwachsen für ihr Alter und sie musste es ja auch dann sein.
Ja, ja, also meine Mutter hat sehr viel Hilfe an meiner Schwester gehabt. Die hat Mittag gemacht und alles. Ich weiß gar nicht, woher die das alles so, aber das hat sie gekonnt.
Sie haben doch selbst sicherlich auch Aufgaben gehabt dann,
ja,
oder?
Wir hatten ein Stück Garten, ich habe dann da ein bisschen gemust, was ich so konnte.
Ja.
Oder mal Holz gehackt.
Na.
Und sowas gemacht, das hat meine Schwester nicht.
Und auf den kleinen Bruder, wer hat auf den aufgepasst?
Der war vernünftig. Wir hatten ein paar Hühner, der hatte im Stall zu tun mit seinen Hühnchen. Hat er da gespielt.
Oh.
Der war noch richtig mit seinen Locken, das war so ein Lockenkopf, als er klein war. Wenn er kam, dann kam er zu mir, nicht zu meiner Schwester. Mm. Auch wenn auf Bildern, wenn ich das so sehe, der ist immer auf meiner Seite. Immer.
Dann hatten Sie eigentlich auch ein bisschen mehr Verantwortung wahrscheinlich oder Nähe zu diesem kleinen Bruder.
Ja, ich habe viel lieber mit ihm gespielt und Versteck und bei uns im Stall und so mit den Viechern da. Wir hatten ja auch Schweine und Kuh und so. Und dann auf dem Heuboden und dann Höhlen gebaut. Ja, meine Schwester hatte wenig Zeit dafür. Außerdem hat sie immer Angst, sie macht sich schmutzig, was uns vollkommen egal war. Wir haben die Wäsche nicht gewaschen. Ja, und einer muss sie auch gewaschen haben. Nicht? Ja, wissen Sie, wir haben auch meine Schwester, weil sie so penibel war. Oh, da haben mein Bruder und ich, sie hat Pellkartoffeln, meine Mutter war ja nicht da, Pellkartoffeln und Soße, sowas gemacht. Ne? Und da haben wir Kartoffeln gepellt, Siegfried und ich, und haben uns von draußen vom Flur an die Tür gestellt und haben immer Kartoffeln in Soße gestippt und immer an die Tür geschmissen. Mm. Und die war so richtig backsig. Und wir beide hatten unseren Spaß, man ist gemein, ne?
Ja.
Wenn ich mir das heute so überlege.
Wenn aus heutiger Sicht tut es Ihnen auch wahrscheinlich leid, oder?
Ja. Wenn ich ein Gedicht bekommen habe, was ich auch lernen sollte zum nächsten Tag, ich habe das ganz schnell gelernt. Hm. Ich habe es 2-3 Mal durchgelesen, dann konnte ich das. Ich konnte ganze Lesestücke fast auswendig. Das hat mir nichts ausgemacht. Und meine Schwester, die hat geoxt, sie hat richtig gehend geoxt. Mathe war nicht mein Fach so, ne? Hm. Ich habe das auch, ja, aber ich war auch nicht so ehrgeizig.
Und so sehen wir wieder, dass jeder seine Talente hat. Ihre Schwester hat ja auch ganz, ganz wichtige Talente, dass sie dieses Fürsorgliche gelebt hat und sie alle auch über Wasser gehalten hat.
Meine Schwester macht das auch noch so, werde ich Ihnen sagen, wenn sie sich mal ein Stück gekauft hatte, ne? Mm. Und da hing irgendwo ein Faden oder der Knopf war ein bisschen lose, bevor sie die neuen Sachen in den Schrank gehängt hat, hat sie das alles nachgearbeitet.
Ja.
Ich nicht. Ich war aber auch im Nähkurs und habe für meine Kinder genäht, gestrickt. Ich habe mir sogar Kleider genäht, sogar mal einen Hosenanzug. Das habe ich auch gemacht, weil ich musste. Da war ich verheiratet. Da war ich ja vernünftig.
Ach, als Sie verheiratet?
Vorher nicht. Vorher nicht. Das ist erst anders geworden nachher, als ich meinen Mann kennenlernte. Der war dann aus Ostpreußen zurückgekommen, 6. Klasse entlassen. Sprach halb Russisch, halb Deutsch.
Ach ja, vielleicht mögen Sie noch ein bisschen von der Geschichte Ihres Mannes erzählen.
Es waren 2 Geschwister. Und der Vater von meinem Mann, der ist gleich verschleppt worden. Das muss ich aber sagen, der hat immer gesagt, er war ein Kommunist. Und in Ostpreußen gab es auch Kommunisten. Und der hatte auch einen Bruder, der war auch Kommunist. Und wenn die KP mal getagt hat irgendwo, dann hatten sie immer irgendwo ihre Agenten. Und dann wurde Bescheid gesagt, du, die sind wieder auf und suchen. Die suchen die Kommunisten. Und dann ist auch mein Schwiegervater, die musste sich dann verstecken und so. Das war ja damals vor meiner Zeit. Das hat mein Mann dann erzählt. So, ne? Und jedenfalls...
Wurde der Vater verschleppt, obwohl er Kommunist war.
Der Vater kam nach Kubitschew. Kubitschew am Schwarzen Meer oder da irgendwo im Süden Russland. Und die Mutter, da soll eine Frau am Tor sehr geweint haben und immer geklagt haben, sie hat 2 kleine Jungen und sie möchte doch nach Hause, aber haben sie nicht gelassen. Die Mutter haben sie auch nie wieder gesehen, ob die jemals irgendwo gestorben ist.
Ach, das war die Mutter, die so geklagt hat.
Ja, ja, ja.
Die wurde
aber mein Mann war damals dann wohl 9 Jahre so und der Erwin, der war 6 Jahre jünger. Ne?
Und dann hatten Sie anfangs noch den Großvater?
Ja, die Großeltern lebten da mit im Haus. Sie hatten so ein Häuschen und da lebten die Eltern praktisch von meinem Schwiegervater. Das war ja ihr Mann dann nachher, ne? Mhm. Sie lebten da mit im Haus so. Und der Großvater, der wurde dann Bürgermeister beim Russen. Und dann musste er auch als Bürgermeister die Kühe abends immer raus auf die, also von der Weide holen. Und da hat er sich solche bisschen weiten Hosen gemacht und da hat er immer eine Flasche stehen. Und dann hat er heimlich mal gemolken, damit die beiden Jungs mal ein bisschen Milch kriegen. Ach und das so. Haben sie mal raus, hat der Russe rausgekriegt, dass der Opa da praktisch die Kuh melkt. Und da haben sie den halb tot geschlagen.
Oh nein.
Aber ja, jedenfalls der Opa ist nachher gestorben. Wie alt er war, das weiß mein Mann nicht. Er sagt, er war an die 70 oder so.
Mhm.
Er weiß es aber nicht. Er ist gestorben, für den hat er ja dann da das Grab gemacht. So.
Das
ja,
so.
Der hat dann am Haus hat er, ja, mit der Axt oder was, der yeah. Boden war ja gefroren. Ne? Ja, hat mein Mann, der war damals 10, war er ja, und da hat er dann Dings geschickt. Dass der Opa da rein kann.
Ein Grab.
Ein Kopfkissen damit reingelegt, damit der Opa nicht friert.
Ach.
Naja, das ist ja auch alles, ne? Aber
unvorstellbar.
Wenn der Opa nicht gewesen wäre, wären die Kinder, wären die auch nicht durchgekommen. Der Opa hat viel Prügel einstecken müssen wegen der Kinder, nicht? Weil er dann mal vielleicht auf dem Feld einen Kohlkopf mitgehen ließ oder sowas, wie das so war, ne? Und mein Mann, ja, der war Meldereiter bei den Russen mit 10 Jahren. Er sagte, er kam kaum da an bei den Pferden, denen das ganze Geschirr über den Kopf und so. Und er musste auch bis nachts um 11 oftmals.
Mit 10 Jahren?
Ja, ja.
Und er hatte jetzt ja niemand mehr, wenn der Großvater gestorben ist.
Ja, da war keiner mehr, nein. Eine alte Frau, die hat sich dann so ein bisschen drum gekümmert. Die hatten sich wohl der alte Opa und die alte Frau, weil sich das zu zweit besser wirtschaften lässt. Der Opa brachte dann mal ein bisschen Milch mit und die Frau hat vielleicht auch irgendwo was gemacht, ich weiß nicht. Jedenfalls, die Frau hat nachher dafür gesorgt, dass die beiden Kinder mit irgendwelchem Hilfswerk dann ausgesiedelt wurden aus Ostpreußen. 48 ist mein Mann rausgekommen aus 48.
Und jetzt lebten die praktisch auf sich gestellt und waren eben immer noch in dieser Region.
Ja. Und der kleine Bruder, der Erwin, der jetzt noch lebt, ne? Mein Mann hatte ja den einen nur, der musste jeden Tag in die Pilze und da kam immer mein Korb oder Eimer voll Pilzen aus dem Wald und da haben sie immer in Salzwasser abgekocht, wenn sie Salz hatten. Es gab ja auch nichts. Ne?
Ja, die lebten sehr, sehr ärmlich, und, diese Kinder. Es gab ja auch viele Kinder damals, die wirklich als Waisen sich irgendwie durchschlugen. Ja. Dazu gehörte ihr Mann.
Die dann im Wald so lebten. Ne? Naja,
ja.
Und jedenfalls, solange der Opa dann war, ging es noch. Aber dann hat die Frau gesagt, so Kinder, da geht ein Transport nach Deutschland. Und dann hat sie mit meinem Mann gesprochen. Der war ja nur wenigstens schon ein bisschen vernünftiger mit 10. Er hat jeden Tag, musste er ja reiten. Und alle russischen LPG, die es dann gab inzwischen, die musste er anreiten und kriegte von jeder ein Zettel mit. Da stand immer drauf, was sie eingenommen hatten an Korn, an Kartoffeln, an sonstigen Sachen und das musste er immer zum Hauptvorstand bringen und dann war die Uhr manchmal 10 oder 11 nachts und das Pferd ging nachher, sagt er, schon allein in den Stall und als er das noch nicht so kannte, da war das, sagt er, hat er eine Nacht auch solche Angst gekriegt, da waren wohl so viele Glühwürmchen, ich habe das noch nie gesehen.
Ach so.
Und das war alles auf der Erde so, als wenn das brennt. Und das kannte er ja noch nicht. So die Glühwürmchen, ob es mal in einem Jahr oder Tage viel Glühwürmer gab, das weiß ich nicht. Jedenfalls von den Glühwürmchen hat er erzählt, da hat er Angst gehabt. Und das Pferd scheute wohl auch erst und sprang hoch. Ja, er hatte dann Angst. Ne?
Er war ja auch noch ein Kind.
Er war ja ein Kind. Ja, und eine Russenfamilie war da, da war ein Mädchen, das war auch so alt wie mein. Und die hat ihn mal mit nach Haus genommen und da lag die Russenfamilie dann am Ofen. Wir hatten die Öfen in Ostpreußen, die waren immer noch, also ein hoher Ofen und vorgemauert mit einer Ofenbank. So, ja. Die war mal schön warm. Und da lagen die drauf und dann haben sie ihm einen Teller Suppe gegeben. Hat er sich ja mächtig gefreut. Ne? Also aber das war selten. Die haben viel gehungert und auch sein Cousin, der wohnte im Nachbardorf, der Cousin, der hat so oft die Mülltonnen durchgesucht, so wie das jetzt manchmal auf Bildern ist, wenn wir im Fernsehen das sehen. Ne?
Ja, und da waren die Kinder so ganz sich selbst überlassen, ja, und es gab genau, selten Barmherzigkeit. Genau. Mhm.
Ich weiß nicht, er kam dann auf Usedom an und da wurde er dann nachher auch eingeschult. Aber er wurde wohl auch zuerst ein bisschen gehänselt. Er sprach ja total verkehrt auch. Also von Grammatik und so. Also war in Ostpreußen, er war ein guter Schüler, sollte auf die Oberschule gehen, aber war alles futsch.
So. Ja, und er war eben der 3 Jahre praktisch in diesem Bereich, der dann Russisch sprach und hat vielleicht auch ein bisschen das Deutsch vergessen.
Ja, sie haben jeden Tag, sagt mein Mann, haben sie auf dem Postamt geguckt, ob Post von zu Hause da ist. Aber wer soll schreiben? Und plötzlich war doch mal ein Brief da von seinem Vater.
Der verschleppt worden war?
Ja, der verschleppt worden war. Der musste im Bergwerk arbeiten und da hat er gesehen, er hatte auf dem Schulterblatt, das guckte so ein bisschen raus. Und da hat er gedacht, das wäre vielleicht eine Idee, dass du hier wegkommst aus Russland. Und dann fing er an zu stöhnen. Er kann nicht mehr arbeiten, er kann den Arm nicht heben. Und hat der Ärztin davor gejault und vorgejammert. Und Tatsache, da wurde ein Tross zusammengestellt und er kam mit und kam nach Schwerin. Da in Schwerin hatten sie abgemacht, wohl von Ostpreußen, das haben wohl viele gemacht, eine Adresse.
Ja, das haben viele gemacht.
Und der Brief ist angekommen und die Jungs haben den Brief gefunden. Und dann war ja, das war ja gut. Jedenfalls kam dann später ja die ABF auf, Arbeiter- und Bauernfakultät. Und der eine Lehrer hat meinen Mann so beschwatzt, er sollte die Arbeiter- und Bauernfakultät besuchen und er soll studieren. Du hast das Zeug dazu, du bist doch kein Dummer. Und mein Mann hat tatsächlich ABF gemacht. Der hat 6 Jahre der Schiffbaufakultät besucht und hat hier sein Diplom gemacht und hat dann auch in der ganzen Zeit gearbeitet als Diplom-Ingenieur. Hat das alles gepackt und geschafft. Wir haben das auch beide geschafft.
Ja, ne? Ich sehe schon, das geht Ihnen auch ganz nahe, dass Ihr Mann das noch alles so hinbekommen hat, trotz dieser ganz, ganz schwierigen Staatsbedingungen.
Ja. Als ich entlassen wurde von der Schule, da war das auch noch gar nicht so mit den Oberschulen. Ich bin aus der 8. Klasse entlassen. Und meine Mutter wollte wohl gerne, dass ich weitergehe. Aber wer soll das bezahlen? Mein Bruder sollte studieren. Mein Bruder war ja auch nicht. Und ich war 2 Jahre auf der Handelsschule in Schwerin. Und da habe ich dann meinen Mann kennengelernt.
Ach, dort.
Er hat Schlosser gelernt. Und wenn wir tanzen waren, früher lernte man sich ja auf dem Tanzboden auch kennen. Das war ja ein bisschen anders. Heute stehen sie ja da und tanzen gar nicht richtig. Und ich war bei der Landesregierung, hatte ich angefangen, als ich mit meiner Handelsschule fertig war. Und fing als Stenotypistin da an. Ja, bin ich nach Rostock gegangen. Er ist in Schwerin geblieben und hat Schlosser zu Ende gelernt. Und dann kam er nachher nach Rostock. Und da hatte ich hier ja schon mal wieder ein bisschen geguckt und war tanzen und so. Da hatte ich ihn auch, vergessen kann man auch nicht sagen, aber war eben nicht mehr das, was es zu Anfang war. Und dann kam er nach Schwerin zum Studium. Und er musste jeden Tag an meiner Arbeitsstelle, ich war ja damals in Schwerin beim Rat des Bezirkes, Kulturabteilung, ich war immer in der Kulturabteilung, immer mein Leben lang. Und da musste er immer vorbeigehen.
Ja.
Und dann habe ich ihn mal gesehen. Und dann habe ich meine Schwester angerufen und da habe ich gesagt, du Hanne, weißt du, dann habe ich ihr das erzählt, da sagt sie, da gehen wir mal hin, er ist doch im Heim denn. Und dann bin ich mit ihr ins Heim da gegangen. Da gab es noch einen Pförtner, da konnte man nicht einfach so ins
Studentenwohnheim,
Heim. Ja. Er war sehr skeptisch, das sah gar nicht so aus, als wenn das überhaupt was wird mit uns zu Anfang. Aber war nachher alles wunderbar, waren wir zusammen. Ne? Ich hatte hier ein kleines Zimmer, ach, das war nicht mal halb so wie dies hier.
Hm.
Da stand auch nur ein Bett und ein Schrank und ein kleiner Tisch, mehr nicht drin. Ja, und er ist dann meistens heimgegangen. Und hatte da wenigstens einen Tisch, wo er dran arbeiten konnte, nicht? Die hatten ja, wenn sie an der Uni sind, auch immer Aufgaben zu machen, ne? Manchmal haben wir uns nur in der Woche einmal gesehen. Und nachher hat mich das so geärgert, denke ich, ich bin noch jung und soll hier bloß immer sitzen und warten auf schön Wetter oder auf was. Und das hat mich dann geärgert. So, und nach 6 Jahren, und da haben wir einfach geheiratet.
Ja, das klingt vernünftig.
Kurz und bündig. Ja, ich hatte ein hübsches Kleid an, aber kein Hochzeitskleid. Ne? Und es war Winter und eisig kalt und wir kriegten keine Blumen und mein Mann hat sich noch so bemüht. Ja, da hat er einen Kraftfahrer gefunden, einen Busfahrer, der fuhr nach Ilmenau und der hat uns von einem Blumenhändler 3 Chrysanthemen mitgebracht.
Mm.
Da war man nicht doll, aber es waren ein paar Blümchen.
Sie wurden erst vernünftig, als Sie geheiratet
ja.
hatten.
Ja, das, so war das, so war das. Und das war wunderbar. Die Kinder, die sind von ihrem Vater ja total begeistert. Also von dem schwärmen sehr besonders. Wir haben eigentlich das immer sehr schön gehabt für alle Mann. Und außerdem, mein Mann ging nachher, auch wenn er Zeit hatte, mal angeln. Und außerdem hatten wir einen schönen Garten.
Hm.
Und jetzt haben alle 3 Kinder haben Gärten. Schöne große Gärten. Alle ackern sie im Garten. Wenn mein Mann angeln war, wenn dann einer von den Kindern mit konnte oder er hat auch so ein kleines Boot genommen oder so. Und dann kam er immer mit Fisch nach Hause. Und da sind die Kinder gerne mit. Also ich auch. Ich bin auch gerne mitgegangen. Das war immer interessanter. Gab immer was zu gucken und wenn der Fisch angebissen hatte und so. Also bei uns war immer irgendwie, das war schön.
Es war immer schön. Und ihr Mann hat praktisch viel Einfluss drauf gehabt, auf ihr Leben und
ja.
auf ihr Verhalten.
So. Ja, ja, ja. Und er kam auch sehr gut mit meiner Mutter aus. Ich habe das sehr schön gehabt.
Ja, Sie schwärmen ja sehr von Ihrem Mann, zu Recht ganz bestimmt. Und sich selbst haben Sie ja eben auch ein bisschen kritisch beschrieben, wie
ja.
Sie Ihre Schwester geärgert haben
ja.
und solche Sachen.
Ja, ja.
Was würden Sie denn sagen, was sind denn Ihre guten Eigenschaften, Frau Petrov?
Ich habe viel gestrickt, ich habe für Kinderwagen ausgeschmückt mit Decken und Kopfkissen und die Wiege mit Dings. Und ich muss mich auch erst erkundigen, für mich war das ja auch alles neu und so viel. Gucken Sie mal, mein Mann war so lange Student, immer nur 180 Euro.
Das war auch schwierig.
Wir hatten ganz
ne?
wenig Geld.
Also
ganz
Sie waren
wenig.
Sehr fleißig,
ja,
würde ich sagen.
Ja,
ne?
Er auch,
ja,
er konnte
auch.
Alles. Wissen Sie, mein Mann war so einer, wir hatten immer eine Wohnung, da war so ein kleiner Nebenraum, war nicht groß, bisschen größer als das Bettgestell. Das war seine Werkstatt. Er hat alles gemacht. Es gab nichts, was er nicht konnte. Ob er Uhren repariert hatte, ob er, egal was, er konnte alles. Und jeder kam zu ihm, kannst du mal, Heinz, kannst du mal. Und Heinz hat dann immer versucht und hat das auch alles gepackt. Ich weiß nicht, der musste beim Russen alles machen. Viel gelernt und Leben formt einen.
Das Leben formt einen. Oh, das macht sie jetzt ganz...
Ja, das ist einfach
ein toller
so.
Mann war das,
ja.
ein Multitalent.
Ja, die Kinder sind alle zur Oberschule gegangen und wollten alle was. Ne?
Und wie haben Sie das mit der Kindererziehung hinbekommen?
Ja, mit der Kindererziehung. Andreas mussten wir gleich weggeben. der war in der Kinderkrippe. Ich habe ja beim Rat des Bezirkes gearbeitet. Nun hatte ich ja den Kleinen, so mein Mann konnte ihn als Student ja nicht mitnehmen. Und ich hatte nur den Kleinen. Und dann jeden Sonnabend haben wir auch noch gearbeitet. Hm. Und dann immer, und dann zum Fischkombinat, da war die Krippe. Und dann war die Straßenbahn schon mit einem Kinderwagen belegt, manchmal mit zwei. Dann mussten sie am Soraner Platz wohnen, wir da bei Wind und Wetter stehen im Winter und warten, bis wieder eine Bahn nach Marienehe fuhr und ihn wegbringen. Und
warum mussten sie ihn? Weil sie sagten, sie mussten ihn gleich abgeben.
Ja, er war 6 Wochen alt. Damals die Kinder, die geboren waren, wenn sie die nicht unterbringen, ich hatte nur meine Mutter, ich hatte keine Menschenseele. Der Schwiegervater hat gearbeitet, die Schwiegermutter, die war gerade gestorben. So, ich hatte keine Menschenseele.
Und sie konnten nicht von der Arbeit aussetzen? Sie konnten nicht einfach mal...
Nee, ich konnte von 180 Euro. Und dann waren wir ja auch schon 3 Personen mit Andreas. Und ich und mein Mann und alle von 180 Euro, das geht nicht.
Weil ihr Mann noch studiert hat.
Ja, praktisch. Ja, der war ja mal 6 Jahre da an der Uni und davor 3 Jahre ABF. Der hat lange gebraucht mit dem Studium, wir haben kein Geld gehabt. Und in Urlaub, als die Kinder größer waren, wir wollten ja auch manchmal Urlaub machen mit den Kindern so. Das war immer sehr gut zu überlegen. Haben wir auch alles immer gepackt, aber...
Aber wie ging es Ihnen damit, als Sie das kleine Kind so wegbringen mussten?
Ja, das war bitter. Das war sehr, sehr bitter. Dann kam er mit 3 Jahren in den Kindergarten. Das war schon ein bisschen besser. Dann hatte ich ihn jeden Tag doch zu Hause, halbtags. Und dann aber auch nur 1 Zimmer. Wir hatten keine Wohnung und mein Mann war noch immer oben im Studentenheim. Hm. Hatte noch keine Wohnung. Ich hatte ein Zimmer, dann kam mein Mann. Ja, da hatten wir ein paar Möbel uns schon gekauft. Unser Schlafzimmer hatten wir schon, das konnten wir da reinstellen. Wir hatten eine nette Wirtin, wir kamen gut klar. Ja, ich habe Glück gehabt. Ich habe mit den Kindern großes Glück gehabt. Ne?
Was war die schönste Zeit in Ihrem langen Leben?
Man war jung und die Kinder waren da, Kinder klein waren. Ja, das war eine schöne Zeit. Und weil sie alles so beobachten können, wie sie so allmählich größer werden und was aus ihnen wird und wie, dass man sich gegenseitig hilft. Die Zeit, die war schön. Natürlich auch davor, man hatte keine Sorgen, keine Probleme. Das ist natürlich auch schön, wenn sie so... Als Halbstarker und so. Ich kann überhaupt keine schlechte Zeit sagen. Ich habe auch nie irgendwas mit jemandem zu tun gehabt, was ernsthafte Folgen haben könnte, irgendwie sowas. Hm. Nein, sowas habe ich nicht gemacht. Ja, und auch nachher war auch eine schöne Zeit, als wir wieder alleine waren, die Kinder aus dem Haus. Die kommen ja ohnehin genug. Meinetwegen können sie noch öfter kommen, aber... als wir dann auch reisen durften.
Ja.
Das war auch schön. Da hatten wir nachher auch Geld. Mein Mann hat ja verdient. Und ich habe dann auch voll gearbeitet, als wir die andere Seite so kennenlernten. Ne? Hm. Und wir sind viel gereist, muss ich sagen. Mein Mann mochte nicht so reisen. Der hatte wohl die Nase voll von dieser Reiserei in Ostpreußen. Aber ich habe das organisiert und das hat geklappt. Und wir waren immer froh. Ich bin für Hotels nicht sehr zu haben. Ich mache lieber eine kleine Hütte und bin mehr für mich. Das waren schöne Zeiten. Also, als die Kinder klein waren und als wir dann unsere erste Wohnung kriegten, Gott, was hat man uns manchmal für ein Mauseloch angeboten. Es war schrecklich.
Ja, das war schrecklich. Ein großes Problem damals mit der Wohnungsknappheit.
Sehr Problem. Da hat mein Mann auf einem Bett, da hat er noch so ein Gestell drauf gebaut, wie ein Laufgitter. Da war unser Ältester drin am Wochenende. Ja, wir hatten nur 1 Zimmer und in dem einen Zimmer, sie können nicht immer zu bloß gucken und gucken. Ich hatte auch da meine Hauswirtschaft, ich habe noch um so einen kleinen Pott Windeln gekocht und so. Mhm. Das war ja alles. Also heute ist das modern, das können Sie, das glauben die bald gar nicht. Ja, sie mussten sich auch mit Wirtsleuten gut stellen, aber ich habe eigentlich mit Wirtsleuten immer Glück gehabt. Immer.
Ja, und es klingt für mich ja auch recht schwierig, einiges, was Sie erzählen. Ja. Und trotzdem betrachten Sie es als schöne Zeit.
Ja, ja,
und genau. Erzählen mal lachend, mal weinend von diesen schönsten Zeiten.
Das war auch alles, das war auch eine andere Zeit.
Ja. Was können wir als jüngere Menschen tun, damit wir auch eines Tages mit 91 sagen können, oh, die Zeit war schön und die und eigentlich habe ich nie was so ganz Schlimmes erlebt. Was kann man dafür tun?
Man muss auch manchmal Einschnitte hinnehmen können, auch wenn man manchmal meint, man ist im Recht. Man kann nicht immer bloß sehen, dass man seinen Kopf durchsetzt, weil man meint, nur das ist richtig. Sie müssen auch viel Verständnis für andere Leute haben und anderen helfen und sich und gegenseitig unterstützen und so. Sonst, glaube ich, ist das auch sehr schwierig. Wenn doch jeder Mensch so wäre, sie würden sich nicht anecken, wir hätten Frieden überall. Man hat überall, dass die Leute immer gleich so böse wären. Mhm. Die sind auch abgearbeitet jetzt. Und
wir sollen also nicht unbedingt unseren Kopf immer durchsetzen wollen und können trotzdem oder gerade deshalb auch glücklich werden.
Ja. Also man kann nicht nur immer von sich ausgehen und ich bin am besten und so, das wird nichts. Mhm. Das wird nichts. Man muss auch immer ein Geben und Nehmen. Also man muss versuchen, mit jedem einigermaßen klarzukommen. Dann haben sie auch keine großen Probleme nachher. Probleme kann man immer kriegen vielleicht, aber man kann auch viel machen oder viel dagegen tun, wenn man einsichtig ist, finde ich. Vor allen Dingen, finde ich, muss man versuchen, ohne Großstreit auszukommen. Viele Leute sind ja sehr streitsüchtig, auch. Hat man auch schon oft gehört und so. Man muss eben auch klein beigeben können und nicht immer bloß nur die anderen sind schuld. Und vor allen Dingen muss man, wenn man verheiratet ist, ja auch darauf achten, dass man mit seinem Partner, ob nur Mann oder Frau, ist egal, dass man gut klarkommt, dass man vieles lösen kann und nicht immer auf Hieb und Stich. Wenn Sie jetzt nur bloß mal rumhören oder im Fernsehen, ist es überall schlimm.
Vielleicht, ja, ne? Ich glaube, im Fernsehen kommt mehr das Schlimme. Ja. Aber das ist ein interessanter Punkt mit der Ehe. Wie funktioniert das, so eine gute Ehe?
Die müssen gut auskommen. Also man muss auf den eingehen können dann auch, wenn irgendwas ist. Und man muss das dann ausdiskutieren können, was man hat oder so. Aber es wird überall mal was geben. Wenn alles immer so gut gehen würde, das wäre langweilig. Es muss auch mal was gesagt werden. Und wenn, dann mal ordentlich, aber nicht gleich mit durchrütteln und durchschütteln, sowas nicht. Aber man muss sich auch die Meinung sagen können, im ordentlichen Ton. Viele laufen dann gleich auseinander und das ist, ich weiß nicht.
Also langweilig war es bei Ihnen bestimmt nicht, ne?
Nee, langweilig war es nicht. Man kann auch mal ein böses Wort sagen, aber ich muss mich dann auch mal entschuldigen können. Mhm. Also das muss schon, ne? Sonst.
Ich glaube, das ist auch etwas, was Sie gelernt haben im Laufe Ihres Lebens, oder?
Ja, ja. Ich denke immer von mir, ich möchte das so haben, wie ich das haben möchte. So möchte ich das so im Leben haben. Meine Mutter war ja nur ein paar Jahre verheiratet, dann wurde mein Vater Soldat. Die waren, glaube ich, 4 Jahre verheiratet. Ja, 39 ist er eingezogen und kam praktisch nur im Urlaub nach Hause. Ja, dann geht er über die Felder und guckt noch, wie es in den Ställen aussieht und dann ist der Urlaub vorbei. So ungefähr stelle ich mir das vor. viel Zeit füreinander haben sie ja dann auch nicht. Ich weiß nicht, Urlaub, wie viele Tage das gab oder war ja auch vielleicht unterschiedlich. Nee, also solche Zeit wollen wir ja nicht wieder haben, ne?
Das wollen wir alle nicht.
Nee, das wollen wir alle nicht und das ist das Schlimme. Und deshalb verstehe ich auch nicht, dass so viele Leute, lieber deppern sie alles kaputt und dann vertragen sie sich nachher. Einer wird das schon wieder aufbauen. Das geht aber nicht so.
Vorher ein bisschen nachdenken.
Ja, das finde ich auch. Ja, also man macht manchmal die Nachrichten auch nicht mehr hören. Es ist schlimm, aber es ist leider so. Und wir wissen nie, was auf uns zukommen macht. Auf uns, aber auf die Urenkel, will ich mal sagen, auf meine Urenkel. Ne? Die Enkel, wer weiß, was sie erleben werden oder ob die gerne in den Krieg ziehen wollen, wenn sie jetzt da Soldaten einziehen.
Was wünschen Sie denn den jungen Menschen?
Dass sie im Frieden leben können. Dass sie niemals Soldat werden müssen. Das möchte ich nicht. Das möchte ich auf keinen Fall. Das ist bestimmt ein bisschen egoistisch. Aber ich gehe immer von mir aus, ich will auch keinen Streit. Ich möchte auch lieber in Frieden leben. Und nicht mich streiten hier, dauernd mache ich die Tür auf, schon ist der andere da und dann wettert man sich an. Das ist doch schrecklich, sowas. Aber finde ich sehr schlimm.
Sie haben gut die Brücke geschlagen, dass der Frieden im Kleinen anfängt.
Ja, ja.
Wir können ja auf das große Weltgeschehen so wenig einwirken, aber jeder kann an dem kleinen Frieden arbeiten, den wir untereinander... Wir haben jetzt wirklich sehr, sehr lange geredet.
So ein Sonderfall bin ich ja im Prinzip nicht, aber man muss das trotzdem lesen, was man hier so erlebt.
Ja. Denn das ist auch ein Teil unserer Geschichte hier in Deutschland, ne?
Ja, ja.
Und eine wichtige Lebensgeschichte. Also danke, dass Sie uns auf Ihrem Lebensweg ein Stückchen mitgenommen haben und uns Einblicke verschafft haben, angefangen vom kleinen Mädchen in Ostpreußen, das auf Bäumen klettert, bis hin zu der 91-jährigen Dame, die heute unter den Bäumen ihre Bücher liest.
Ja, das mache ich gerne, ne? Auch jetzt noch. Ich habe gerade einen Seemannsroman. Ach, Seemannsroman, das Buch habe ich jetzt zurück, das sollte in Müll wandern. Aber ich habe mir es rausgesucht. Das ist ein kleiner Junge, der wollte immer zur See fahren. Immer. Und das hat er geschafft mit 5 Jahren. Der ist sein Leben lang bis zur Rente Kapitän nachher gewesen. Und er ist x-mal durch die ganze Welt, von allen Seiten und so. Das hat er alles beschrieben. Das ist so schwere Arbeit auf Segelschiffen. Da gab es unsere Schiffe noch nicht aus Metall. Segelschiffe. Und dann beschreibt er das.